Warum Europa selbst Verantwortung für die Krise trägt, hatte ich meinen Vortrag genannt. Bei Krise denken wir ja in der Regel an das Schlagwort der Flüchtlingskrise. Ich meine in dem Zusammenhang jedoch eher die politische Krise in der Behandlung der Fluchtbewegungen. Ich meine da auch, dann komme ich auf einzelnen Stellen noch darauf zu sprechen, die Krise, in die wir hineingeraten sind, was unser Wohlstandsmodell, was unser Modell der Wirtschaft und auch des Verteilens angeht. Und ich meine auch die Krise in der völkerrechtlichen Behandlung der Frage, wie am besten mit Migration und Flucht umzugehen. Und gleich eins vorweg, viele der Krisen entstanden nicht mit der großen Fluchtbewegung im vergangenen Jahr, sondern haben sehr weit zurückliegende Ursachen, die direkt mit der Entwicklung, mit der Verfasstheit der Europäischen Union zu tun haben. Wer sich die Mühe macht, diese ganzen Beziehungen, die mit Austausch, wirtschaftlichem Austausch und dem Austausch von Fachkräften, dem Austausch von Personal beschäftigt, wird doch einige frappierende Parallelen entdecken zur Kolonialzeit. Diese Ausbeutung und auch das Denken, dass Rohstoffe quasi für unsere Art des Wirtschaftens exklusiv zur Verfügung steht, das ist ein Ergebnis, ein Produkt der Kolonialzeit. Vielleicht ist es auch deswegen so schwierig für Leute, die hier in unserem gesellschaftlichen Milieu leben, davon abzulassen, weil der Inbegriff der bürgerlichen Gesellschaft, der modernen der bürgerlichen Gesellschaft, hängt mit diesen Ausentwicklungen der Ausbeutungsstrukturen zusammen, hängt damit zusammen, dass wir unseren Wohlstand auf den Kosten vieler anderer zusammengetragen haben und bis heute davon nicht loslassen können. Ein besonders eklatantes Beispiel dafür ist, Sie wissen vielleicht, dass Haiti 1820 sich von der Sklaverei befreit hat. Bis 2020 muss der souveräne Staat Haiti an die Regierung in Paris Kompensation bezahlen dafür, dass damals Enteignungen stattfanden und dass damals das Gewinnen von Überschüssen eben unterbrochen worden ist in Bezug, der direkte Zugriff darauf. Ich sage es nicht deswegen, um eine Anekdote beizufügen, sondern es ist wirklich bekannt und es ist eine Selbstverständlichkeit bis heute, dass das so funktioniert. Sie werden in Frankreich nicht nur bei der Regierung, sondern im großen Teil der Bevölkerung kaum jemand finden, der dagegen lautstark protestieren würde. Und für uns ist es ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Patrice Lumumba in den 60er Jahren war der erste Ministerpräsident frei gewählt im damaligen unabhängigen Kongo, heute in der Demokratischen Republik Kongo. Er hat es nicht lange überlebt. Er ist bereits 1961 mit Hilfe der CIA und der belgischen Regierung gestürzt und von seinem Widersacher Mobutu ermordet worden. Das Modell hat 30 Jahre funktioniert, ohne dass es große Widerstände in der Europäischen Union da gegeben hätte, um die Rohstoffe zu besorgen und so weiter. Und es hat bis 2012 gedauert, bis eine Fachkommission des belgischen Parlaments diese offensichtlichen Tatsachen zusammengefasst und nach viel, viel Streit im Parlament und der Regierung an die Öffentlichkeit gebracht hat. Was ich damit unterm Strich sagen will, also unser Denken, unser ganzes Denken, unsere ganze Vorstellung, wie wir wirtschaften, wie wir uns ernähren, wie wir Konsum betreiben, hat tief sitzende Wurzeln in diese Zeit. Und wir haben auch nichts unterlassen, was für uns eher sympathisch immer da entgegentritt, mit den Begriffen entsprechend zu arbeiten. Wir sprechen hier von Zivilisation, von Moderne, von menschenrechtlich basierten Politikstilen und Politikansätzen. Dahinter verbirgt sich zunächst einmal nicht mehr als eine Hierarchie im Vorgehen von politischer Gestaltung der Welt. Wenn hier die Zivilisation, wenn hier die Moderne ist und sich entwickelt hat, dann ist alles andere, was hier nicht dazugehört, erstmal unten. Sie können sich also anhand Ihrer Gespräche, die Sie führen mit Ihren Bekannten oder sonst wo, das doch häufig genug feststellen. Ich war da mal runter, wenn Sie quasi in den südlichen Teil unserer Welt dann reisen. Insofern ist eben diese Krise nicht nur allein jetzt in Bezug auf unmittelbares administratives Handeln bezogen, sondern eben diese Krise geht sehr viel tiefer. Es gab und gibt natürlich auch inzwischen, ich will das nicht eins in eins und unnötig oberflächlich darstellen, es gibt natürlich auch Brechungen in dieser Entwicklung bis heute. Ich erinnere daran, dass es einigen Staaten in Asien insbesondere gelang, dieses Wirtschaftsmodell für sich mindestens so weit zu nutzen, dass sie eine einigermaßen souveräne Entscheidung über die Organisation ihres internen Marktes treffen können, anders als wir das jetzt bei Afrika zum Beispiel gehört haben. Insbesondere China und Indien sind zwei dieser Länder, die das ein Stück weit geschafft haben unter wirtschaftlichen Aspekten. Wobei natürlich immer gleich dann das Aber dazukommen muss. China ist ein ausgesprochen diktatorisches, autoritär regiertes Land. Es gab mal in den 70er und 80er Jahren in der Politikwissenschaft den Begriff der Entwicklungsdiktatur. Dahinter stand die Annahme, nur unter diktatorischen Voraussetzungen ist es überhaupt möglich, ein Land aus den Strukturen des Weltmarktes, die ausbeuterisch im Prinzip strukturiert sind, herauszuholen und der eigenen Bevölkerung so viel Würde auflasten zu können, dass sie quasi die Elendsfolgen von dem Herausnehmen aus dem Weltmarkt dann ein Stück weit ertragen haben. Und das konnte und kann bis heute, wenn es dann so passiert, tatsächlich auch nur eine Diktatur. Es wird aber auch anders wahrgenommen noch zusätzlich. Ein großer Teil in der wissenschaftlichen Diskussion zum Beispiel beschäftigt sich unter dem Stichwort des Whitewashing oder der Cultural Studies. Sie kennen vielleicht in Kassel den Steve McQueen. Der war zweimal bei den Ausstellungen der Documenta hier und hat unter anderem mit Filmen gezeigt, was wir, wenn wir einen Strand anschauen, das hat er in langen Einstellungen gezeigt, was bei uns für Assoziationen dabei entstehen. Strand für uns ist immer der Inbegriff von Traum, von Entspannung, von Schönheit, auch von natürlicher Schönheit. Die gab es in den Filmen auch, aber sie waren einfach leer, weil sie von Steve McQueen als Begriff dafür genommen worden sind, dass in bestimmten Bereichen die quasi Plünderung so weit geführt hat, dass selbst Traumstrände leer bleiben, weil niemand mehr da ist, der sie entsprechend nutzen kann. Also in diesem Bereich der wissenschaftlichen Diskussion gibt es einige Vertreter, die versuchen, gegenüber dieser Zurichtung unseres Denkens und unseres Empfindens anzugehen. Und es gibt im Bereich der Menschenrechte die internationale Norm und die Übereinkunft über internationale Normen immer wieder geltend macht, nicht zuletzt auch gegenüber der Europäischen Union. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Saif al-Hussein, hat zum Beispiel im Oktober an die EU gewandt im Rahmen des Menschenrechtsrates, dass die Bewältigung der Flucht und Migration und der politischen Krise, die damit verbunden ist, doch bitteschön aus einer menschenrechtlichen Perspektive zu lösen ist und nicht aus einer rein ordnungspolitischen Perspektive. Im März hat er die EU eindringlich gebeten, daran zu denken, wo sie herkommen und dazu beizutragen, dass die Zivilisation nicht verschwindet. Also bis dahin geht die Einschätzung, dass wir tatsächlich momentan in einem Aushandeln uns befinden, wie unsere Gesellschaft zukünftig aussehen soll und dass auch eben große Namen wie der Hochkommissar für Menschenrechte den Eindruck gewinnen, dass wenn wir nicht sehr aktiv werden, bestimmte grundlegende Annehmen, die unser Zusammenleben bisher bestimmt haben, nach denen wir uns gerichtet haben, in Auflösung begriffen sind, in Gefahr geraten, dass sie nur noch als zweitrangig gegenüber der Notwendigkeit, quasi Ordnung zu schaffen im öffentlichen Raum oder Ordnung zu schaffen in der Verwaltung von Fluchtbewegungen, dass sie da eben hinten runterkippen. Pro Asyl warnt dazu schon seit 2011. Also bevor auch diese große Fluchtbewegung eingetreten ist. Was das noch bedeutet aus einer menschenrechtlichen Perspektive, komme ich gleich darauf zu sprechen. Aber erstmal auch ein paar Zahlen zu dem, mit wem wir es wo zu tun haben und was wir davon dann auch mindestens statistisch hier empfinden. Die Website des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge, nicht für Menschenrechte, für Flüchtlinge, hatte im August folgende Zahlen für das Jahr 2016 werden rund 65 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, erwartet. Ende 2014 waren es 59,5 Millionen. Von diesen rund 65 Millionen sind etwas mehr als 21 als Flüchtlinge registriert, also tatsächlich Leute, Menschen, die aus Grund von Krieg, Repression und von anderen kodifizierten Gründen aus ihrem Land gehen. Wenn sie die Grenze überschreiten, werden sie als Flüchtling registriert. Mehr als die Hälfte von diesen 21,3 Millionen sind Kinder unter 18 Jahren. Gestern oder vorgestern haben Sie es vielleicht gehört und gelesen, die neuesten Berichte von UNICEF. Und Kinder unter 18 Jahren, die sich auf die Flucht begeben müssen, das macht man nicht einfach so mal nebenher. Was interessant ist, von diesen 21,3 Millionen, zumindest laut Angaben des Hochkommissariats für Flüchtlinge, suchen rund 2 bis 2,5 Millionen direkt Asyl. Die anderen flüchten in der Hoffnung, dass sie bald wieder in ihr Land, in ihre Nachbarschaft zurück können. Und deswegen sind sie möglicherweise nicht erstaunt, wenn sie die folgenden Zahlen gleich hören. Die meisten Flüchtlinge, also diejenigen, die über Landesgrenzen aus dem Land fliehen, kommen momentan aus Syrien, das sind 4,9 Millionen. Aus Afghanistan, das sind rund 2,7 Millionen. Und im Land ist noch Somalia mit rund 1,1 Millionen. Das sind da ziemlich große Zahlen und die Länder werden ja auch in unserer Diskussion häufiger genannt. Man fragt sich natürlich, wo sind die? Bei uns offensichtlich nicht. Die Gastländer, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, ist an erster Stelle die Türkei mit 2,5, Pakistan mit 1,6, der Libanon mit 1,1, der Iran mit knapp 1 Million und dann wäre heute Deutschland zu nennen mit einer Zahl zwischen 700.000 bis 800.000, dann würde Äthiopien kommen mit knapp 750.000 und Jordanien mit 760.000. Also die Schlussfolgerung ist, die meisten Flüchtlinge finden wir im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, was Syrien zum Beispiel angeht, in Pakistan, was Flüchtende aus Afghanistan angeht und in Äthiopien, was Flüchtlinge aus Eritrea zum Beispiel. Wenn wir da auch nochmal quasi regional eine Aufteilung machen, dann fliehen die meisten, die weg müssen, in Länder des Mittleren Ostens und Nordafrika, das sind fast 40%. Nach Afrika, jeweils in ein anderes Land, fliehen von der Aufteilung dessen, was wir als Flüchtlinge bezeichnen, 21,3 Millionen zu 29% nach Afrika. Asien und Pazifik wird genannt mit 14%, Amerika insgesamt, Nord, Süd und Mittel mit 12%. Und dann kommt Europa mit 6%. Das sind die Zahlen, die von der Statistik her unser Leben hier bestimmen. Und wenn es allein die Diskussion entlang der Zahlen ginge, der Informationen, dann gibt es offensichtlich eine große Kluft in der Wahrnehmung und dessen, was dort mindestens erforscht werden kann. Insgesamt 86% aller Flüchtlinge finden wir in Ländern des sogenannten globalen Südens. Für mich steht mindestens an der Stelle fest, dass die Möglichkeiten, Flüchtenden aufzunehmen, also bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Der Papst hatte mal die drollige Idee 2015, dass jede Kirchengemeinde in Europa mindestens eine flüchtende Person aufnehmen soll. Wenn man das durchrechnet, bei ungefähr 130.000 Kirchengemeinden in Europa, sind wir ungefähr bei 500.000 Flüchtenden, die dann in so einer Kirchengemeinde unterkommen könnten. Natürlich hat der Bischof in dem Gebiet in Ungarn sofort widersprochen, das ginge jetzt nicht, weil wer weiß, was für einen kulturellen und religiösen Hintergrund die Leute hätten und das würde jetzt zu ihnen nicht passen. Aber nochmal, was in den Diskussionen immer so gern hervorgehoben wird, dass unser Wirtschaftsmodell, dass auch die sozial knapp bemessenen Mittel auch für Menschen aus der einer sozial ärmeren Klasse kommen, das dienen weitaus von den Leuten, die heute kommen zu uns als Geflüchtete, nicht ausgeschöpft werden. Und auch das Problem der sozial knappen Mittel ist keine Krise, die mit den Fluchtbewegungen angefangen hat. Wenn Sie zum Beispiel die Studien des Bielefelder Forschers Wilhelm Heidmeier durchlesen über den sozialen Stand in Deutschland, das ist ein 10-jähriger Studienzyklus gewesen, da finden Sie die Anfänge dessen, was als Krise zu nennen wäre, tatsächlich bereits im Jahr 2005. Und die ganzen Studien, die darauf aufbauten, mit Interviews und so weiter bis 2015, haben eins mindestens auch sehr deutlich hervorgebracht, der Sozialstaat ist tatsächlich so weit ungerecht, dass auch Protest gerechtfertigt ist dagegen. Und die ganzen Argumentationsmuster, die wir zum Beispiel bei der AfD finden, finden Sie in diesen Interviews, die seit 2005 aufgenommen worden sind. Also auch hier wieder, wenn die geflüchteten Menschen bei uns als Referenz genommen werden für das, was tatsächlich auch an sozialer Ungerechtigkeit hier zu thematisieren wäre, sind sie mindestens das falsche Objekt. Aber gut, eine Partei wie die AfD wird sich darum nicht groß kümmern, aber für uns wäre es eine Möglichkeit, dann anders zu argumentieren. Zu denjenigen, die über die Grenzen fliehen, gibt es noch eine ganz enorme Anzahl an Menschen, die innerhalb des Landes. Wir haben zu Syrien gehört, dass es rund 4,95 Millionen Flüchtlinge gibt, die Syrien verlassen haben. Das Hochkommissariat für Flüchtlinge schätzt, dass in Syrien allein noch weitere 7 Millionen auf der Flucht sind, weil sie eben den Bomben und den Attacken und den Angriffen gegen ihr Leib und Leben versuchen zu entfliehen. Aber nicht aus dem Land wollen, aus verschiedensten Gründen, weil eben auch familiäre Versorgung in bestimmten Gebieten nach wie vor möglich ist. Dann gibt es Binnenflüchtlinge in Kolumbien zum Beispiel. Über 5 Millionen, die aufgrund des Bürgerkriegs 50 Jahre lang einfach weg mussten, vertrieben wurden mit Waffengewalt von ihren Ländern. Es sind sehr viele, die aus den Slumgebieten vertrieben wurden, weil dort dann das Land gebraucht wurde, um Häuser zu bauen. Oder dass sie von ihren Feldern vertrieben wurden als kleinbäuerliche Familien, weil entsprechende Großgrundbesitzer das Land in Beschlag nehmen. Und das ist ein durchgängiges Muster, also da kann ich keinen einzigen Staat in Südamerika ausnehmen, vielleicht Costa Rica. Aber ansonsten ist das ein durchgängiges Muster, dass Gewalt eingesetzt wird, um entsprechende Vorteile beim Zugang zum Land, in der Stadt oder im Wald oder bei der Landwirtschaft zu erhalten. Und auch das ein Stück weit Nachlass der Kolonisierung, die durch Europa und durch die nicht zuletzt katholische Kirche damals betrieben wurde. Die Idee, Interessen durchzusetzen, im Streitfall die Waffe, die Gewalt einzusetzen, ist tief verbunden. Und sie reicht leider auch bis hinein zu indigenen Völkern, die im Prinzip historisch gesehen Opfer dieser ganzen Entwicklung sind. Aber wenn die Möglichkeit haben, in großflächigen Gebieten, in Distrikten, würde man bei uns sagen, oder in Landkreisen zu regieren, dann wird es zum Teil für diejenigen, die nicht indigen sind, durchaus auch problematisch, weil gesagt wird, das sind quasi die historischen Eindringlinge, die haben bei uns nichts zu suchen, die schmeißen wir jetzt raus. Und es bedarf sehr intensiver Bemühungen der Mediation, das nach Möglichkeit zu verhindern. Was ich Ihnen jetzt so vortrage, ist jetzt nicht nur leider eine Eigenheit europäischer Staaten, wenn es darum geht, sich abzuschotten, Mauern zu bauen, Flüchtende nach draußen zu bringen. Muss man auch Australien zum Beispiel erwähnen. Australien seit Jahr und Tag ist ein Land, das Schutzsuchende, insbesondere aus asiatischen, südostasiatischen Staaten wie Indonesien, Malaysia und so weiter, auf vorgelagerte Inseln im Pazifik verfrachtet. Nauru ist ein ganz berüchtigtes Lager. Und was noch im Prinzip ein Stück weit diese Krise im Denken und diese Krise in der gesellschaftlichen Konzeption unterstreicht: Australien hat denjenigen, die als staatliche Bedienstete in diesen Lagern arbeiten, verboten, jegliche Information nach draußen zu tragen über die Zustände. Das kam deswegen raus, weil der UN-Sonderberichterstatter für Migration, François Crépeau, ein Experte aus Kanada, der wollte dahin und wollte gucken, wie Australien mit den geflüchteten Menschen und mit den Migrantinnen umgeht. Und sie haben auch gesagt, du kannst die Lager besuchen, aber niemand wird mit dir sprechen, weil das ist ihnen untersagt. Und dann hat er eben versucht, lange zu verhandeln, ob es nicht eine Ausnahmegenehmigung für ihn gäbe, damit er da hinreisen kann, sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Das wusste die australische Regierung natürlich auch und sie hat es nicht erlaubt und er hat seine Reise abgesagt. Das sind normalerweise Umstände, die wir erwarten, wenn wir von, was will ich sagen, Nordkorea sprechen. Dass niemand ins Land darf und niemand unabhängige Untersuchungen durchführen. Aber in dem Fall ist es dann eben auch Australien. Und wenn wir Donald Trump zuhören, dann wissen wir, dass es eine Geisteshaltung auch in den USA gibt, die sehr gefährlich nahe an dem ist, dass Mehrheiten zustande kommen, dass dieser Mensch auch Präsident werden könnte. Jetzt habe ich darüber gesprochen, dass mit dem Hintergrund von Zersetzung gesellschaftlicher Zusammenhänge in bestimmten Staaten Menschen sich auf die Flucht begeben. Ein Ausblick noch auf das, was auch die Ausstellung hier präsentiert, die Wirtschaft und wirtschaftliche Tätigkeiten als Anlass, sich auf die Flucht zu begeben. Ich bin vorher durch die Ausstellung gegangen. Der Begriff Wirtschaftsflüchtling bekommt einen ganz anderen Klang, wenn man das liest. Die flüchten tatsächlich wegen der Wirtschaft. Und diese wirtschaftlichen Tätigkeiten sind zum großen Teil angestoßen durch Politikansätze, die hier bei uns entwickelt werden. Und das Partnerschaftsabkommen mit den westafrikanischen Staaten wurde schon genannt. In einem anderen Kontext habe ich recherchiert zu dieser Art von Free Trade Agreements. In Deutschland, die deutsche Regierung und die deutschen Unternehmensverbände haben 283 dieser Freihandelsabkommen bereits abgeschlossen. Und Sie glauben es nicht, da steht auch was von Investorenschutz und Sondergerichten. Also das, was so die große Empörung gegenüber TTIP darstellt, das ist Praxis, das ist tägliches Tun innerhalb der wirtschaftlichen Tätigkeiten mit ausländischen Partnern. Vielleicht ist deswegen auch ein Stück weit die Empörung bei tragenden Parteien so groß, weil sie diesmal eben nicht auf der Seite sind, die versuchen, die Normen durchzusetzen, sondern in dem Fall sind es die USA, die versuchen, das durchzusetzen. Das ist eine ungemütliche Rolle. Das weiß man inzwischen. Ghana wurde angesprochen als das Land, das eigentlich im afrikanischen Kontext eher von sich reden macht, im menschenrechtlichen Bereich und im völkerrechtlichen Bereich, als ein Land, das so an manchen Stellen aufsteht gegen die autoritären Eliten, die wir sonst in Afrika sehen und finden. Sierra Leone wäre noch ein weiteres Land, das da ein Stück weit hervorsteht. Nur, das wurde schon angedeutet, Ghana ist in der unglücklichen Lage, dass sowohl die Europäische Union als auch der Internationale Währungsfonds und die Weltbank das Land und seinen Markt entdeckt haben, um damit da dort zu investieren. Die Tomaten wurden genannt, die Hühnerschenkel wurden genannt. Die EU, aufgrund der Kritik, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts da an diesen Verhältnissen entstand, hat immerhin, das muss man glaube ich an der Stelle durchaus auch sagen, dazu geführt, dass die Europäische Union keine direkten Importsubventionen mehr ausschüttet. Aber sie unterstützt mit entsprechenden Subventionen, das ist auch unser tägliches Brot bis heute, die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft wird gefördert. Insofern kann sie natürlich auf bestimmte Produkte zum Teil verzichten oder sie zu ganz günstigen Preisen auf dem Weltmarkt anbieten. Man braucht die Exporte als solche nicht mehr zu unterstützen. Und Deutschland exportiert inzwischen 10% aller Geflügelprodukte nach Afrika. Und wie in der Kolonialzeit, so auch heute, ich unterstreiche es nochmal, ich will keine unnötigen Vereinfachungen darstellen, aber in der Kolonialzeit, wenn es nicht passte, hat man Indien und China, die drohten gefährlich zu werden damals mit dem Austausch der britischen Kolonie, sie drohte sich wirklich zu verschulden, wo sie nie mehr rausgekommen sind, da ist man hin und hat die beiden Länder einfach besetzt oder hat eben den Boxeraufstand in China militärisch niedergeschlagen. Damit war ein bestimmtes Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell auf lange Sicht erstmal begraben. Bei Ghana, so wie es der Zufall so will, als eben darüber verhandelt wurde, ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union abzuschließen, gab es parallel Verhandlungen mit der Weltbank über die Vergabe von wichtigen Krediten zum Infrastrukturausbau in Ghana. Das Ende der ganzen Verquickung war, dass die Weltbank stolz verkünden konnte, dass ihre Argumentation so überzeugend war gegenüber der ghanischen Regierung, dass das Abkommen geschlossen wurde und gleichzeitig gab es dann eben das Abkommen mit der Europäischen Union. So macht man das. Es ist allerdings nicht 1:1, es kommt ein Stück weit immer auf das Land an. Senegal, Kamerun und die Elfenbeinküste haben ein Stück weit den eigenen Markt entwickeln können. Sie hatten zu ihrem Glück, dass sie weltwirtschaftlich gesehen weniger wichtig waren als Ghana und weniger ambitionierte Verhandlungen mit der Weltbank durchführen mussten. Und bei Nigeria kommt hinzu, auch die konnten ein Stück weit eigenen Markt entwickeln, allerdings auch eher unter diktatorischen Aspekten, weil sie eben als Rohstofflieferant von großer Bedeutung sind. Und mit ölproduzierenden Staaten legen wir uns nicht so gern an. Landgrabbing, das wäre ein neues Muster, wie diese ganzen Rohstoffe auf lange Sicht gesichert werden. Aber auch da ist jetzt nur die Europäische Union, sondern die Länder der Europäischen Union nicht die einzigen. China, Indien, Ägypten, Saudi-Arabien und Malaysia gehören auch dazu, die auf der Seite der Investoren zu finden sind, wenn es um Landgrabbing geht. Und ein zweites hingegen mit dem Klimawandel. Auch das sind Entwicklungen topologischer und klimatischer Art, gegen die wir einiges tun könnten. Und bereits heute gibt es Fluchtbewegungen im Sahelraum, es gibt Fluchtbewegungen in den Anden, es gibt Fluchtbewegungen in bestimmten Gebieten in Asien. Das findet bereits statt. Nur was Südamerika angeht und was Asien angeht, gibt es große Meere dazwischen. Die kommen nicht zu uns. Und insofern, denke ich, ist der Druck geringer, da jetzt nun sofort was zu unternehmen. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen, wenn wir es nicht schaffen, dagegen etwas vorzugehen und eben darüber nachzudenken. Was brauchen wir für unser Leben? Wo wollen wir es hernehmen, damit auch gehobenere Ansprüche stattfinden? Reicht der Fair Trade dafür aus? Oder ist es eben tatsächlich die Nische, die zum Anregen anregt? Aber die großen Strukturen müssen wir anders verändern und anders angehen. Das wäre ein großes Fass, das wir nochmal aufmachen. Deswegen will ich an der Stelle nur darauf eingehen, die Perspektive wechseln. Was haben die Menschen, die sich auf die Flucht begeben, eigentlich für Rechte? Sind sie auf Gedeih und Verderb, auf die gastgebenden Länder angewiesen? Oder könnten sie, wenn sie dementsprechend geltend gemacht haben, auch anders behandelt werden? Meine Erfahrung, ich bin inzwischen etwas über 60 und ich mache diese Arbeit zu Menschenrechten seit über 40 Jahren. Da ist viel Frustration dabei. Und mit der Erkenntnis, Menschenrechte gibt es zwar kodifiziert im Völkerrecht, aber dass sie Wirklichkeit werden, das muss jede Generation neu erkennen. Menschenrechte ist ein Aspekt, der immer wieder errungen werden muss. Das ist nicht allein präsent dadurch, dass es im Grundgesetz steht oder dass es in völkerrechtlichen Verträgen steht. Es gibt, was die Flucht von Menschen angeht, auch nicht so viel, was als Individualrecht sich eignet. Es gibt im Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Recht auf Flucht und die Verpflichtung des Staates, dass diejenigen, die flüchten, besonderen Schutz genießen. In der Genfer Flüchtlingskonvention ist es dann weiter ausgeführt, dass der Staat sich verpflichtet, keine Strafverfolgung zum Beispiel gegen diejenigen einzuladen, die die Grenze illegal überschreiten, weil das ein notwendiger Bestandteil der Flucht ist. Was erleben wir in der Europäischen Union? Genau das wird unter Strafe gestellt. Also die Europäische Union, ich glaube 2012 oder 2013, hat den Friedensnobelpreis erhalten. Das ist eigentlich eine Auszeichnung, wo man erwartet, das ist eine Institution, die hebt sich dadurch hervor, dass sie nun quasi zu diesem zivilisatorischen Respekt besonders viel beiträgt. Es könnte nicht grundsätzlicher sein, dass dagegen handeln, als das, was wir momentan erleben. Und was die Behandlung, die politische Behandlung von Flüchtenden angeht, gibt es eine wirklich erbärmliche Tradition. Als in Deutschland Hitler an der Macht war, gab es eine Konferenz 1938 im französischen Elsass. 32 Staaten aus Europa kamen zusammen, um auf Veranlassung der USA darüber nachzudenken, wie Juden aus Nazi-Deutschland gebracht werden können und wo sie dann hingesiedelt werden könnten. Bei dem Ergebnis kam nichts raus, außer dass diejenigen Staaten in Europa, die daran teilgenommen haben, ihre Grenzen noch hermetischer abschlossen. Also das ist eine Tradition, die ich heute zum Teil wieder finde, wenn ich die politische Auseinandersetzung und die Behandlung von Asylsuchenden oder von Flüchtenden sehe. Die große Hoffnung, die sich bei dem Thema einstellt, ist, wenn ich auf Gerichtsurteile schaue, und es gibt da diese Rechte, diese Rechtsnormen, die Bestandteil auch der Europäischen Menschenrechtscharta sind oder die von der EU in früheren Zeiten als sogenannte Richtlinien zur Behandlung von Migrantinnen und von Flüchtenden erlassen hat. Und so nach und nach kommt dieser normative Aspekt eben auch bei Gerichtshöfen an. So hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2012 entschieden, unter anderem, dass Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht nicht von der Sicherheit anderer EU-Mitgliedstaaten ausgehen dürfen, wenn sie Flüchtlinge zurückführen wollen. Das war damals ein ganz zentrales Urteil, weil in dieser Zeit, heute ist es nicht viel anders, Griechenland zum Beispiel völlig unfähig war oder unwillig zum Teil, sich Flüchtlingen menschenrechtsgemäß zu behandeln, Unterkunft zu besorgen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass es einen Stopp geben musste, unter anderem auch in Deutschland, bei der Rückführung von Geflüchteten, die nach Griechenland abgeschoben werden sollten. Es hat allerdings auch dann dazu geführt, Berlusconi hat Flüchtende aus Italien nach Libyen deportiert, weil er einen Vertrag hatte mit Gaddafi. Und so müssen wir uns vorstellen, wird ein Stück weit unsere Normativität konterkariert. Es gibt viele Urteile auch zu sicheren Herkunftsstaaten, sicheren Drittstaaten. Ich sage an dieser Stelle nur so viel, das, was geplant wird als Verwaltungshandeln, das, was geplant wird als Rückführungsrichtlinie, geht gegen diese Gerichtsurteile, die sichere Herkunftsstaaten definieren. Eigentlich ist der Vertrag mit der Türkei rechtswidrig, weil die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht anerkennt für alle Flüchtlinge. Sie haben den Vorbehalt, dass sie die Flüchtlingskonvention nur dann anerkennen, wenn es sich um Flüchtende aus Europa handelt. Als Resümee nach der ganzen Tour d'Horizon, die auch etwas knapp ausgefallen ist, ich glaube, Sie geben den Eindruck, mit welchen großen Herausforderungen wir es zu tun haben, wenn es A, die Veränderung des Wirtschaftens und des Konsumierens und aber auch gleichzeitig der Entwicklung von praktischem Schutz von Menschen denken, die eben aufgrund dieser Art von Wirtschaften und Konsumieren als Opfer der Geschichte zunächst darstellen. Menschenrechte können ein Stück weit die Orientierung geben und inzwischen gibt es auch gerichtliche Instanzen, die sich damit beschäftigen. Es gibt in Genf dann auch noch quasi eine Art von Kontrollorgane, die überprüfen periodisch die Umsetzung des entsprechenden Menschenrechtsstandards. Der Ausschuss, der die Umsetzung des Menschenrechtspakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte überwacht hat, Deutschland zum Beispiel in 2012 offiziell aufgefordert, die Unterbringung von Flüchtlingen, das war damals im Berichtszeitraum von 2007 bis 2011, die Unterbringung von Flüchtlingen so zu organisieren, dass keine Lager entstehen. Wenn Sie jetzt heute die Planungen sehen, nicht unbedingt in Deutschland, also ein Stück weiter zum Glück, aber in anderen Ländern, dann ist Lager wieder der Inbegriff dessen, wo Menschen zwangsweise untergebracht werden. Eine zweite Instanz neben den Gerichten sind dann eben auch die Engagierten, die sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen für die Rechte und auch gegen diese Art von Handel einsetzen. Und ich möchte den Vortrag nicht enden, auch auf die Kirche hinzuweisen. Sie haben eine etwas unglückliche Vergangenheit, gerade im Kontext von Ausbeutung und Kolonisierung. Aber immerhin in den letzten 10, 15 Jahren gab es sehr prononcierte Stellungnahmen der Weltkirchenrat. Das ist der Zusammenschluss der protestantischen Kirchen mit über 360 Mitgliedskirchen aktuell, hat erklärt, dass gerade aufgrund der Verwerfungen für die Kirchen das oberste Gebot ist, Teilen und soziale Gerechtigkeit dafür zu werben und sich dafür einzusetzen. Und der momentane Papst, der lässt sich da auch in ähnlicher Weise hören und verlautbaren. Und nach all dem, was ich zu den Normen von internationalem Recht, von Völkerrecht kenne, ist mir das mittlerweile eigentlich der verlässlichere Partner als Regierungen, wenn es darum geht, Gesellschaft wirklich wieder human zu gestalten und entsprechend von völkerrechtlichen Normen zu gestalten, wo eben diese ganze Erfahrung mit den schrecklichen Dingen, die in der Geschichte der Menschheit passiert sind, das ein Stück weit einzudämmen und zurückweisen zu können. Also insofern seien Sie aufs Herzlichste ermutigt, so weiterzumachen.